Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wolfgang Tillmanns, berühmter Fotograf, der in London und Berlin arbeitet. Ein Mann, der helfen will in der Corona-Krise, vor allem sozialen und kulturellen Einrichtungen. Und er hat berühmte Künstlerkollegen und Kolleginnen gebeten, ihre Motive auf Plakate drucken zu können, die für 50 Euro pro Stück verkauft werden, viele, viele. Und dann den Organisationen, um die es geht, in Not gespendet werden können. Andreas Kurski unter anderem ist dabei und viele andere Künstlerinnen und Künstler. Und über dieses Projekt will ich reden mit Wolfgang Tillmanns. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wem genau soll mit diesem Projekt geholfen werden?
Also das Ganze entstand aus, dass ich der Siegessäule der Berliner Lesben- und Schwulenzeitschrift eine Edition machen wollte, also einen limitierten Auflagendruck, weil ich mir dachte, die sind sicherlich hart getroffen. Das war dann auch richtig so verstanden von mir. Aber dann merkte ich, dass vielleicht so eine höherpreisige Kunstedition gar nicht so unbedingt das Richtige ist. Und dass vielleicht ein unlimitiertes Poster für einen niedrigeren Preis viel mehr Leute die Möglichkeit gibt, zu sagen, da mache ich mit. Das ist der richtige Anreiz für 50 Euro. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, Mensch, das ist ja eigentlich eine Sache, da kann ich auch Freunde und Kollegen fragen. Und eigentlich braucht das ja nicht auf eine bedrohte Zeitschrift limitiert zu sein, sondern man kann das eigentlich, diese Poster, allen möglichen Initiativen international geben. Wir haben jetzt 50 Künstler, also ganz verschiedene, von David Wojnarowicz, ein Selbstporträt in Flammen. Das ist ein Bild, das selber immer gerne haben. Das gab es einfach nicht. Das ist eben eine Collage, ein Unikat. Und jetzt kann man das kaufen, können das 1000 Leute kaufen. Oder von Jochen Lempert, dem Hamburger Fotografen. Das haben mich schon einige darauf angesprochen, also wie toll das ist. Also super, dass man das jetzt haben kann, ne? Wenn man sich selber kein Original leisten kann. Und die gibt es eben jetzt für einen Zeitraum. Und irgendwann sind sie ja dann auch vorbei. Denn, also limitiert sind sie sowieso. Aber wir wissen nicht wo. Und mittlerweile etwa 10 Orte in Deutschland, in New York, in London, in England, in Polen, die jetzt die Poster auf ihren Crowdfunding-Seiten haben und dort Geld einnehmen. Und wenn die Crowdfunding-Kampagne vorbei ist, oft ja nach 6 Wochen, dann schicken wir denen die Anzahl an Postern, die sie verkauft haben.
Und welche Organisationen können sich da um diese Spenden, um diese Zuwendungen bewerben? Hier steht kultureller und sozialer Sektor, so steht es auf Ihrer Internetseite. Was ist das für eine Bandbreite? Was sollen das für Organisationen sein?
Die Bandbreite ist breit, ne? Also bei Nachtleben ist zum Beispiel halt eine ganz besonders hart getroffene kulturelle Szene. Der eine oder andere sieht vielleicht Nachtleben nur als Hedonismus, aber ich habe das immer verstanden als einen wichtigen Teil von Kultur und Musikkultur.
Also auch Clubs in dem Fall?
Clubs, genau, ja. Und auch Kneipen. Und die Linie ist gar nicht so klar zu trennen. Das ist jetzt Hochkultur oder ernste Kultur und das ist Privatgewerbe. Also insofern ist es gerade gerichtet auch an private wie öffentliche Gruppen und Unternehmen und Initiativen, die eben jetzt existenziell bedroht sind.
Wer genau ist da bedroht? Was hören Sie für Geschichten?
In London zum Beispiel der Art Technicians Emergency Fund. Das sind in der Kunstszene sind zum Beispiel ganz viele freie Leute beschäftigt, Künstler, die damit ihr Geld verdienen, in der also Kunst aufzubauen oder in irgendeiner Weise technisch damit zu arbeiten. Und die sind natürlich jetzt existenziell davon gefährdet, weil ihre gesamte, also die gesamte Kunstwelt ist geschlossen. Also es fing an auch mit Berliner Clubs, aber auch in Polen haben wir einen Club, der eben auch einfach jetzt nicht mehr weiß, wie sie die Mieten zahlen sollen. Und sie werden eben nicht unbedingt sofort als schützenswertes Kulturgut gesehen. Aber in New York zum Beispiel gibt es auch Visual Aids, also eigentlich eine ganz lange etablierte Charity, die von der letzten großen Virenpandemie ihren Ausgang nahm. Und die unterstützen natürlich jetzt auch Covid-19-related Dinge AIDS-Sektor in New York.
Aber das sind vor allem ja tatsächlich eher so private Initiativen von bekannten Künstlern wie Ihnen zum Beispiel, ja, die dann eben so ein Netzwerk aufbauen und so eine Charity-Solidarity-Aktion dann auch starten. Was ist Ihr Eindruck als jemand, der auch international stark vernetzt ist? Wie viel Unterstützung bekommen eigentlich freie Künstlerinnen und Künstler in so einer prekären Lage von der Politik?
Naja, das ist eben sehr unterschiedlich international, ne? Ich glaube, in Deutschland sind wir da sehr weit vorne, was da das Bewusstsein auch war, dass ja Monika Grütters ganz am Anfang der Krise schnell ein Riesenhilfspaket verkündet hat.
Aber da gibt es auch viel Kritik, ne? Dass da viele Künstlerinnen und Künstler, Musiker zum Beispiel, da oft auch durchrutschen durch die Kriterien, ne? Dass er oft dann nicht greift. Ne?
Es ist sicherlich nicht ideal, aber es hat diese überhaupt den Gedanken daran gegeben und den Willen, da was zu tun. Und in Großbritannien gibt es praktisch gar keinen Auffangschirm in diese Richtung und in Amerika natürlich erst recht nicht. Aber es ist eben die Kriterien, wie man das verteilt und was am Ende dabei rauskommt, das wäre natürlich tragisch, wenn es dann wieder so ist, dass in der Krise dann oft die Großen gewinnen und es bei den Kleinen nicht ankommt.
Weil Sie gesagt haben, vorhin die Kunstwelt ist geschlossen. Nun findet ja vieles auch nicht unbedingt physisch, hat auch vorher schon nicht physisch stattgefunden. Also viele Dinge sind ja auch digital schon vermittelt gewesen, auch im Vorfeld, bevor Corona begann. Aber Sie würden sagen, dass die Kunstwelt im Moment geschlossen ist, dass eigentlich gar nicht mehr vermittelt, gehandelt, agiert wird?
Ja, ich meine, die Galerien versuchen natürlich online irgendeine Art von Ersatz zu schaffen. In ein oder zwei Wochen wird zum Beispiel die Freeze New York Kunstmesse erstmalig digital stattfinden und hat da wohl vielversprechende Plattformen geschaffen, die irgendwie besser aussehen, als was man bis jetzt kannte. Aber die ganzen Kunstvereine, Wechselausstellungen, Museen, die sind natürlich alle geschlossen und versuchen auch, online Angebote zu schaffen. Aber das kann natürlich nicht das wirkliche dreidimensionale Erleben von Kunst im Raum ersetzen.
Wie erleben Sie diese Situation als Künstler?
Im Privaten, in meinem Leben, versuche ich das Beste draus zu machen und aus der gewonnenen oder der freien Zeit Projekte anzugehen, die länger liegen geblieben sind. Also da kann ich gar nicht so klagen.
Verraten Sie uns was?
Ich meine, ganz profan, Bilder von vergangenen Jahren anzuschauen, wo ich manchmal gar nicht Zeit hatte, die anzusehen. Dann arbeite ich an Musik. Ich plane irgendwann gegen Ende des Jahres ein Album rauszubringen. Das hatte in den letzten Monaten auch immer wieder nicht genug Zeit bekommen. Und das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Und dann wäre ich jetzt eigentlich voll in den Vorbereitungen für meine große Ausstellung im Museum of Modern Art in New York nächsten März. Aber die Ausstellung ist um ein Jahr verschoben worden, sodass das jetzt auch nochmal plötzlich Druck rausnimmt.
Um ein weiteres Jahr, obwohl die erst für März 2021 geplant war, dennoch verschoben.
Ja, weil die einfach gar nicht wissen, unter welchen Umständen sie wieder eröffnen können, weil mit 5.000 bis 10.000 Besuchern am Tag ist halt jeden Tag das eine Großveranstaltung. Und die ganzen Budgets basieren natürlich darauf, auf den Eintrittsgeldern, von dem das Museum lebt. Und wenn die gar nicht so viele Leute reinlassen können, dann müssen sie einfach das Programm komplett umbauen. Und also das hat in New York oder in Amerika hat das in der Museumslandschaft innerhalb eines Monats also irrsinnig was auf den Kopf gestellt. Und ich bin froh, dass meine Ausstellung nicht storniert worden ist. Es sind viele Ausstellungen ersatzlos gestrichen.
Sie haben von Musik gesprochen, jetzt haben Sie mich natürlich neugierig gemacht. Verraten Sie uns, was es für Musik sein wird.
Auf Spotify oder den üblichen Plattformen unter meinem Namen gibt es Veröffentlichungen seit 2016. Da hatte ich eine Platte rausgebracht, 2016, 1986 EP hieß die. Auf der einen Seite sind zwei Stücke von 2016 und auf der anderen drei Stücke, die ich mit 17, 18 aufgenommen hatte, nur mit einem Kassettenrekorder und die wir dann hier in einem Berliner Studio sondern rausgeholt haben, was ging technisch aus dem Kassettenmaterial und dann mit echten Instrumenten unterstützend unterlegt haben. Das war praktisch nach 30 Jahren Pause, hatte ich dann mich dieser alten Leidenschaft wieder zugewandt. Und seitdem ab und zu bringe ich eben Musik raus. Meistens ist es im elektronischen Bereich mit Gesang. Ja.
Bevor jetzt alle zu den Streaming-Portalen rennen, eine Frage habe ich noch abschließend in unserem Gespräch. Sie leben ja in London und in Berlin. Wie nehmen Sie eigentlich die Unterschiede wahr, wie mit Corona umgegangen wird in beiden Ländern?
Es war halt, glaube ich, ein Riesenfehler, eine ganze Woche gewartet zu haben mit dem Lockdown. Und deshalb gibt es jetzt in Großbritannien eben vielleicht dann mehr Tote als in allen anderen europäischen Ländern, ne? Weil die Kurve geht ja da noch immer nicht so stark zurück. Der Boris Johnson ist sicherlich nicht so schlimm wie Trump, aber versucht eben auch seinen Sonderweg zu gehen. Und das ist natürlich jetzt ein Rendezvous mit der Realität, wo ich hoffe, dass man sich auch vor allen Dingen dem NHS besinnt, was man da eigentlich Gutes mit hat. Ne? Also vor 2-3 Jahren haben die Konservativen im Parlament dagegen gestimmt, den Krankenschwestern, Krankenpflegern Gehaltserhöhungen zu geben. Und als das Ergebnis verkündet wurde, brach also wilder Jubel aus. Und heute sind die Leute, die das System am Leben halten. Und das gilt ja auch in Deutschland so, ne, dass diese systemerhaltenen Berufe oft gar nicht genügend gewürdigt werden in der Bezahlung.
Wolfgang Tillmanns, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Alles klar, danke Ihnen.
Aber eins haben wir noch. Sie haben uns einen aktuellen Track geschickt von sich. Was ist das für ein Stück?
Das ist ein Lied, das heißt It's Completely Changed von 2018. Passt natürlich auch jetzt zur heutigen Lage, aber damals war es eigentlich so ein Gedanke. Da hatte ich einen Sommer am Atlantik verbracht und jeden Tag die Veränderungen des Strandes beobachtet, was eine Sache ist, die man sonst nie erleben kann, wenn man nicht lange Zeit kontinuierlich am direkten Wasser lebt. Aber dieser Satz, it's completely changed, hat diesen Ursprung aus dieser ganz bestimmten Situation, aber ist natürlich völlig offen zur Interpretation und für jeden Einzelnen kann der gefüllt werden mit, was er auch immer da oder sie da reinlegen mag.